Kaum zurück auf der Erde will der deutsche Astronaut Matthias Maurer am liebsten schon wieder los.
Würde mich sehr freuen, wenn es dann weiter hinaus ginge, Richtung Mond, vielleicht sogar bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Mondoberfläche. Aber das wäre dann wirklich das Sahnehäubchen auf dem schönen Traum, den ich mir jetzt gerade erfüllen dürfte.
Er erzählt uns gleich von den besonderen Momenten seines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation. Außerdem, was kann man lernen, wenn man Tierbilder auf Gebäuden ganz genau anschaut, also in Mosaiken zum Beispiel und auf alten Häusern? Offenbar einiges, denn sie erzählen spannende Geschichten über die Stadt, in der sie prangen. Und auch ein Thema bei uns, was müssen wir tun, um zu verhindern, dass immer mehr Arten aussterben und für immer verloren sind?
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Über 6 Monate lang war der deutsche Matthias Maurer im All. Er hat gearbeitet auf der Internationalen Raumstation ISS. Als Wissenschaftsastronaut hat er natürlich viele Experimente gemacht und er war Zeuge von einigen ganz besonderen Momenten. 400 Kilometer über unseren Köpfen.
Bayern 2, Space Night.
Er ist gut gelandet und jetzt ist er schon hier bei uns. Herr Maurer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich schon die Zeit nehmen für uns.
Sehr gerne, ich freue mich.
Wenn Sie morgens aufwachen, wissen Sie schon, wo Sie sind oder sind Sie sich noch manchmal unsicher, Erde oder All?
Nee, also das weiß ich mittlerweile schon. Die Schwerkraft ist ja ein klarer Indikator. Morgens wiegt mein Körper viel, viel mehr als im All, also weiß ich, ich bin auf der Erde.
Jetzt darf man ja nicht einfach nach Hause gehen, wenn man zurückkommt von so einer langen Mission. Wo sind Sie gerade und was ist in den letzten Tagen gelaufen?
Also ich bin jetzt im Astronautenzentrum in Köln und als ich angekommen bin, war ich zuerst einmal untergebracht im NVIHAB. Das ist so ein Gebäude, in dem wir normalerweise Raumfahrtmedizinstudien durchführen. Also Mediziner haben sich dann um mich gekümmert, auch Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler und so langsam werde ich dann wieder in die Gänge gebracht.
Und geht es dann nur darum zu schauen, ob alles in Ordnung ist oder sind Sie auch weiterhin Versuchskaninchen?
Am Anfang ging es erst einmal darum zu sehen, wie stabil ich bin, aber die Wissenschaft verläuft parallel dazu mit der medizinischen Betreuung. Das heißt, ich habe sowohl Experimente, die ich im All durchgeführt habe, auch hier wieder durchgeführt. Und dann wollten die Wissenschaftler verstehen, inwiefern jetzt die Schwerkraft eine Auswirkung darauf hat. Und parallel dazu wurde ich wieder fit gemacht für die Erde.
Als Sie angekommen sind auf der Raumstation, hatten Sie vor, gleich mal in dieses Panoramafenster sich zu begeben, in die Cupola und einfach mal eine Runde um die Erde das Ganze anzuschauen. Welches Gefühl hat das in Ihnen ausgelöst?
Also dieser allererste Blick runter, also das war ein absolut purer Gänsehautmoment. Die Erde zu sehen, wie schnell die Erde unter einem weggleitet und zu spüren, das alles ist eine Einheit. Und diese Erde, die früher von der Erde aus gesehen natürlich so groß, so riesig ist, die wirkt vom All aus gesehen plötzlich ganz klein und überschaubar. Von Südamerika bis Europa sind es 15 Minuten und ja, wenn man hier in Köln unterwegs ist, ist man 15 Minuten noch nicht so weit gekommen. Also von daher gewinnt man auf einen Blick so ein Gefühl für die Ganzheit dieser Erde, dass alles zusammengehört und dass wir als Besatzung dieses Raumschiffs Erde doch viel besser zusammenhalten müssen, zusammenarbeiten müssen und die Herausforderungen unseres Planeten gemeinsam meistern müssen.
Sie haben 13 Jahre lang gewartet und geübt und trainiert für diese Mission, auch in Nachbauten der Raumstation auf der Erde. Kommt man dann eigentlich da hoch und denkt sich, naja, ist eigentlich alles so, wie ich es kenne? Oder wovon waren Sie überrascht?
Das Faszinierende im Weltall ist, man taucht ein in dieses Modul, man kennt alles, aber dann dreht man sich um 90 Grad oder mehr und plötzlich ist alles fremd, ist alles neu. Und das Gehirn muss das erst einmal verarbeiten. Und es war schon sehr, sehr spannend, diese ISS zu erkunden. Viele denken ja, ich würde es nicht aushalten, in so einer Blechbüchse für mehrere Wochen oder Monate zu leben. Aber ich kann sagen, selbst nach 6 Monaten im All, wenn ich dort kopfüber durch die Station fliege, dann kommt mir die unbekannt vor und dann entdecke ich immer wieder neue Punkte.
Sie hatten weit über 100 Experimente dabei, die Sie durchführen mussten. Wie haben Sie diese normale Arbeit nach der ganz kurzen Eingewöhnungszeit, wie haben Sie diese normale Arbeit erlebt?
Auf der ISS ist der Arbeitsalltag sehr stark durchgetaktet. Das heißt, morgens um 7.30 Uhr geht es in der Regel los mit einer ersten Besprechung. Und dann muss man Volldampf arbeiten und auch Sport machen, bis abends wieder dann um 7.30 Uhr. Also 12 Stunden des Tages sind komplett weg. Und dieser Ablauf ist so stark koordiniert, da hat man keine Zeit, um irgendwo langsam zu werden.
Die Arbeitszeit ist sehr stark durchgetaktet, sagen Sie. Hat man da nicht auch mal einen Durchhänger, so einen Tag, wo man sagt, heute kann ich nicht?
Ja, also so einen kleinen Durchhänger hat natürlich jeder Mensch einmal. Wir sind ja keine Maschinen. Aber man hat auch ein Team bei sich dabei und jeder von uns achtet auch auf seine Freunde, auf seine Kollegen. Und wenn man merkt, okay, da ist jetzt jemand, der hat heute ein paar mehr Probleme, dann sind so direkt die Kollegen dabei und sagen, keine Sorge, ich mache dann deine nächste Aktivität, ich unterstütze dich dabei.
Und wie viel Zeit ist in diesem Team, auch mal Faxen zu machen und zu lachen?
Oh, wir haben jeden Tag von morgens bis abends gelacht. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Zeit nimmt, dass man auch mal ein bisschen Unsinn macht, einfach um diese Anspannung, diese Daueranspannung aufzulockern und auch einfach mal Mensch zu sein.
Sie sind selber Materialwissenschaftler, Herr Maurer, und diese Experimente lagen Ihnen auch besonders am Herzen. Da ging es zum Beispiel um neue Betonmischungen und auch neue Oberflächen, die Bakterien oder Viren abweisen. Kann man denn jetzt so kurz nach dieser Mission schon sagen, wie erfolgreich diese Experimente waren, was die gebracht haben?
Ja, also erfolgreich waren sie insofern, dass das wissenschaftliche Programm sauber abgearbeitet wurde und jetzt müssen die Proben mit dem nächsten Raumfahrttransporter wieder zurückgebracht werden zur Erde. Also die sind noch oben, die habe ich sauber verpackt und ich hoffe, dass die im Herbst jetzt auf der Erde wieder eintreffen. Und ich bin ganz gespannt, dann auch mit den Wissenschaftlern zu sprechen und zu hören, was kam dabei raus.
Jetzt ist Ihre Mission auch in eine Zeit gefallen, die hier auf der Erde sehr viele Probleme gebracht hat, der russische Angriff auf die Ukraine. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Sie haben ja auch Kollegen aus Russland, mit denen Sie da oben zusammengearbeitet haben.
Ja, und wir alle konnten es nicht fassen, dass wirklich da im Februar Russland diesen Krieg gestartet hat. Und nachts habe ich dann sehr stark gesehen, das Land war komplett dunkel und nur die Hauptstadt war hell. Sowas sehen wir eigentlich nur in Nordkorea. Das heißt, allein am Licht haben wir gesehen, okay, in dem Land ist etwas passiert. Und dann in den folgenden Nächten haben wir gesehen, Lichtblitze in Kiew oder in der Umgebung von Kiew. Und dann wussten wir, dort werden Raketen abgefeuert und schlagen einen tagsüber die riesigen Rauchsäulen über Mariupol und anderen Städten. Also wir waren weiter weg, aber gleichzeitig waren wir auch näher dran. Also mit 400 Kilometer Abstand habe ich mit meinen eigenen Augen dann auch gesehen, da unten ist Krieg. Und das war sehr, sehr bedrückend und ja, schockierend.
Heißt das aber, dass die internationale Raumstation, auf der die Zusammenarbeit ja offenbar sehr gut geklappt hat, auch weiterhin ein Friedensprojekt ist für Sie?
Ganz sicher. Die internationale Raumstation war ein Vorzeigeobjekt. Die letzten 22 Jahre wurde jetzt während des Krieges so ein bisschen in den Medien auch in Frage gestellt. Und deswegen haben wir versucht, auch die Kommunikation so ein bisschen zu reduzieren, um einfach das Thema ISS, internationale Kooperation mit Russland, auch aus den tagesaktuellen Medien erst einmal rauszunehmen, bis sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Jetzt wissen wir, der Krieg wird irgendwann zu Ende sein. Und dann müssen wir wieder zusammenarbeiten mit den russischen Kollegen, mit Russland. Das Ganze, wir haben Planet Erde, ist ein Raumschiff Erde. Und wir sind alle eine Besatzung. Und dieses Raumschiff kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten. Von daher denke ich, unser ISS-Projekt wird in Zukunft wieder der Schlüssel sein, diese Brücke zu Russland neu aufzubauen, sobald wir wieder, sage ich mal, normal miteinander reden können und wieder friedlich kooperieren können.
In dieser Zukunft, wo geht's dann als nächstes hin? Vielleicht doch irgendwann mal zum Mond?
Ich für mich versuche erst einmal jetzt fit zu werden und dann natürlich auch eine zweite Mission anzustreben. Würde mich sehr freuen, wenn es dann weiter hinausginge Richtung Mond, vielleicht einmal zu dieser neuen Raumstation, die um den Mond jetzt aufgebaut wird, oder vielleicht sogar bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Mondoberfläche. Aber das wäre dann wirklich das Sahnehäubchen auf dem schönen Traum, den ich mir jetzt gerade erfüllen durfte.
Wir werden diesen Weg auf jeden Fall weiter begleiten und hoffen, dass Sie uns dann auch weiter berichten. Vielen Dank, Matthias Maurer, dass Sie sich so kurz nach der Ankunft schon Zeit genommen haben für uns. Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank an Sie für das Weitertragen dieser Begeisterung.
Und wenn Sie das Interview mit Matthias Maurer in voller Länge sehen wollen, können Sie jederzeit online auf ardalpha.de und hören natürlich im Podcast von IQ überall, wo es Podcasts gibt.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und jetzt ist es 18.14 Uhr. Wie lernt man eine fremde Stadt kennen? Einfach durchschlendern oder sich die wichtigsten Punkte mal im Reiseführer raussuchen und dann nacheinander abarbeiten? Geht natürlich beides. Forschende in Italien, die gehen jetzt einen neuen Weg. Sie suchen in Venedig Bilder und Darstellungen von Tieren in der Stadt. Also auf Häusern zum Beispiel, in Mosaiken oder in Kirchen. Weil sie vermuten, dass uns gerade diese Tiere spannende Geschichten von den Orten erzählen können, an denen sie abgebildet sind. Bringt es möglicherweise eine ganz neue Perspektive auf das, wie die Menschen früher in dieser Stadt gelebt haben? Jenny von Sperber mit Einzelheiten.
Venedig früher Morgen. Ein Straßenkehrer fegt das Pflaster neben einem Kanal im Stadtteil Cannaregio. Die Cafés sind noch geschlossen. Direkt am Wasser steht Stefano Riccioni, Professor für Kunstgeschichte an der Uni Venedig, und betrachtet aufmerksam die verzierte Fassade gegenüber.
So now we are in Cannaregio.
Wir stehen hier vor dem Kamelpalazzo der Familie Mastello.
Mastello Family.
Es ist ein grau-grün verputztes Haus. Auf Höhe der ersten Etage hebt sich deutlich ein mageres, weißes Kamel ab. Es ist schwer beladen, mit festgeschnürten Ballen. Und sein Kamelführer mit Turban dreht sich gerade um und schaut dem Kamel ins Gesicht.
Das Kamel mit dem Mann. Es zeigt, dass die Händler, die in diesem Haus lebten, ursprünglich aus dem Osten gekommen sind, um hier in Venedig Waren zu verkaufen. Vermutlich Stoffe oder Gewürze.
Die Familie Mastello, die in diesem Haus gewohnt haben soll, hat der Historiker schon in den Melderegistern aus dem Jahr 1377 gefunden. Doch abgesehen davon ist nichts über die Händler aufgeschrieben worden. Es fehlen gute Quellen über das Leben in Zeiten, in denen nur wenige Menschen lesen und schreiben konnten. Kunsthistoriker wie Riccioni versuchen deshalb, über die dargestellten Tiere mehr über die damaligen Menschen herauszufinden. So auch Maurice Sass von der Alanus-Hochschule bei Bonn.
Die Schriftquellen, die aus Mittelalter, Antike oder auch früher Neuzeit überliefert sind, sind halt vergleichsweise spärlich. Akten und Ähnliches sind wissenschaftliche Texte vielleicht. Aber sie erzählen nicht unbedingt so viel über das Leben und Empfinden vieler Menschen.
Deshalb könnten uns Bilder, besonders Tierbilder, viel über das damalige Leben verraten, sagt er.
Letztlich erzählen uns Tierdarstellungen vor allen Dingen was von Menschen. Also wie Menschen sich gesehen haben und ihr Verhältnis zur Welt.
Stefano Riccioni deutet wieder zum Kamelpalazzo hinüber, wo er noch mehr Tiere entdeckt hat. Vermutlich sei die Fassade in dieser Form im 15. Jahrhundert zusammengestellt worden, sagt er. Aber
this facade is a kind of a patchwork.
Die Fassade ist eine Patchwork-Fassade, typisch für Venedig. Da ist ja nicht nur das Kamel, sondern auch Dekorationen mit tierischen Masken und typisch islamische Kunst, dort am Wasserspender unten. Und auf der linken Seite sieht man eine weiße Säule mit einem Rinderschädel. Die Säule stammt ursprünglich aus der griechisch- oder römischen Antike und wurde hier wiederverwertet.
In this facade.
Der Rinderschädel als Opfertier war in der Antike ein Symbol für Frömmigkeit. Am Dachfirst über der zusammengeschusterten Fassade thronen kleine Löwenköpfe. Für die Händlerfamilie aus dem Osten waren die vermutlich edler Schmuck, der ihr Haus aufwertete. Denn der Löwe war in West und Ost König der Tiere. Was die Menschen im Mittelalter über Tiere wussten, stammte nicht von realen Beobachtungen, sondern aus alten Büchern. Sogenannte Bestiarien waren wie Enzyklopädien aufgebaut und beschrieben Tiere in Bildern und Geschichten. Der schlaue Fuchs, das gute Gedächtnis der Elefanten, aber auch die Krokodilstränen stammen aus solchen uralten Tierbüchern und gehen teilweise bis auf die Antike zurück. In den Bestiarien des Mittelalters berief man sich darauf und kopierte Fakten wie Fehler. So wurden die Tiger schon mal blau dargestellt oder Krokodile bekamen einen Hundekopf. Am Rande des Markusplatzes verschwindet Riccioni plötzlich durch eine Tür und durchquert einen kleinen Hof hinter städtischen Büros. Müll liegt auf dem Boden, Kanalwasser schwappt von draußen durch eine vermoderte Holztür und an der Wand lehnt ein auf einer Platte fixiertes Mosaik. Eines der ältesten Mosaike der Stadt. Es stellt verschiedene Vögel und Fabelwesen dar.
And here you have these mosaics.
Hier ist es. Aus bürokratischen Gründen wartet dieses Kunstwerk hier seit 40 Jahren auf seinen Platz.
40 years.
Diese geflügelten Tiere zierten Anfang des 9. Jahrhunderts den Boden einer Kapelle. Adler, Phönix, Pfau und sogar ein Pseudosimurg, ein persisches Fabelwesen. Auch diese Tiere helfen, Geschichte zu verstehen.
So, the hypothesis, my hypothesis, interpreting this.
Meine Hypothese ist, dass die Tiere in dem Mosaik mit der Funktion der Kapelle eng verbunden waren. Es war eine Grabkapelle.
Die Grabkapelle für die ersten Dogen Venedigs. Die Tiere auf dem Mosaik, allesamt mit Flügeln, symbolisierten Unsterblichkeit.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Veronika Bräse. Veronika, es geht um herzkranke Menschen. Wer Herzprobleme hat und verheiratet ist, lebt länger.
Also Menschen mit Herzschwäche, die verheiratet sind, die leben länger. Das hat ein junger Kardiologe aus Würzburg aus ganz vielen Daten rausgelesen. Von 1000 Patientinnen und Patienten waren 2 von 3 verheiratet. Die anderen waren zum größten Teil Single oder verwitwet. Und 10 Jahre lang hat man diese Herzkranken beobachtet. Und nach dieser Zeit war ein Großteil, 2/3 schon verstorben. Getroffen hat es vor allem die Unverheirateten. Sie haben ein etwa 60% höheres Todesrisiko. Verwitwete hatten in dieser Studie das höchste Risiko zu sterben.
Und woran liegt es? Weil sich da eher jemand kümmert?
Ja, die Partnerin und der Partner, die halten also nicht nur die Moral hoch, sondern die sorgen auch dafür, dass der Kranke seine Medikamente nimmt und an die frische Luft geht oder sich auch gesund ernährt. Wer aber wenig Kontakt hat, so die Empfehlung, soll sich bei Herzschwäche einer Selbsthilfegruppe anschließen. Auch da unterstützen sich Patienten gegenseitig und das macht dann das Leben schöner und vielleicht auch länger.
Also untersucht worden ist es an Verheirateten. Ich könnte mir vorstellen, es gilt auch für gute Partnerschaften.
Bestimmt. Jetzt tauchen wir ab in die Unterwasserwelt der Delfine. Denen geht es nicht viel anders als uns nach einem Urlaub am Meer. Das Meerwasser setzt der Haut zu und auch Delfine, die bekommen Hautkrankheiten.
Und was macht der Delfin dann?
Also der reibt seine Haut an bestimmten Korallen. Ein Team aus Gießen hatte im Roten Meer beobachtet, dass die Tiere immer nur bestimmte Korallenarten aufsuchen, um da die Haut dran zu reiben.
Um sich zu kratzen oder was?
Naja, es geht nicht ums Kratzen, sondern durch das Reiben kommen antibakterielle Stoffe, die in bestimmten Korallen enthalten sind, auf die Haut. Und dadurch kann sie dann heilen. Und nett ist, dass die Forschungstaucher sogar beobachten konnten, wie sich die Delfine vor bestimmten Korallen sozusagen angestellt haben, bis sie dann an der Reihe waren. Die wissen also ganz genau, welche Korallen da was helfen und welche nicht. Und außerdem konnten die Forscher beobachten, dass sich ältere Delfine ganz routiniert von der Nase bis zur Schwanzflosse an den harten Korallen reiben. Und die Jungtiere, die machen das nur so ganz vorsichtig. Und das spricht dafür, dass dieses Verhalten also nicht angeboren ist, sondern von Generation zu Generation weitergegeben, also erlernt wird. Zum Schluss ein Schwarm Dohlen. Dohlen, ja, das sind schwarze Vögel, mit Raben und Krähen verwandt, aber ein bisschen kleiner. Ornithologinnen wollten wissen, wie sich die Tiere eigentlich absprechen, weil sie immer alle gemeinsam abheben und losfliegen. Also der Abflug von 1000 Dohlen zum Beispiel passiert innerhalb von 4 Sekunden.
Das ist schnell.
Ja. Vorbereitet wird es, dass ein paar Tiere anfangen zu rufen, weil sie zum Beispiel Hunger haben und weg wollen. Wenn dann viele in das Geschrei einfallen und der Geräuschpegel ein gewisses Maß übersteigt, fliegen plötzlich alle los und suchen einen neuen Landeplatz.
Und wer bestimmt dann bei den Dohlen, wann es losgeht?
Also sozusagen alle miteinander. Das ist eine demokratische Entscheidung, wenn man so will. Und um zu beweisen, dass es da am Geräusch liegt, wenn sie starten, haben die Forscher Dohlengeschrei eingespielt. Und wenn das dann irgendwann laut genug war, dann hat sich der Schwarm blitzschnell in Bewegung gesetzt. Und hat man aber Meerwasserrauschen eingespielt, ja, dann sind die Dohlen einfach sitzen geblieben.
Und weiß man auch, was das bringt, wenn da alle auf einmal fliegen? Das ist ja ein Riesenchaos dann.
Also es hat schon Vorteile, gemeinsam zu fliegen. Die Nahrungssuche ist gemeinsam leichter, weil jeder was sieht von oben oder irgendwas weiß. Und außerdem schützt die Gruppe vor Feinden. Also gemeinsam ist man sozusagen stark.
Gilt immer noch, sieht man auch bei den Dohlen. Veronika Bräse mit den Kurzmeldungen. Weltnaturgipfel, das klingt irgendwie wichtig und bedeutend. Der erste dieser internationalen Konferenzen hat schon vor 30 Jahren stattgefunden und schon damals ist in einem Papier festgehalten worden, wie wichtig es ist, die biologische Vielfalt zu schützen. Gebracht hat es offenbar nicht sehr viel, denn inzwischen sterben mehr Arten aus als je zuvor. Das muss sich ändern, sagen auch jetzt wieder viele Forschende und sie alle haben die sogenannte Berliner Erklärung unterschrieben. Das ist ein Brandbrief an die Politik, etwas zu tun und zu entscheiden, am besten sofort, vielleicht sogar auf dem nächsten Weltnaturgipfel Ende August.
Der nächste Weltnaturgipfel muss eine Trendwende bringen in der internationalen Umwelt- und Klimapolitik. Darauf drängt die Berliner Erklärung. Unter der Federführung der 3 Leibniz-Naturforschungsmuseen haben bisher 40 renommierte Expertinnen und Experten in diesem Positionspapier Handlungsempfehlungen zusammengefasst, darunter Bernd Miesow. Er leitet das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels und hat die Berliner Erklärung mit initiiert.
Wir benötigen ein Problembewusstsein, wir benötigen Mut zum Handeln. Und wir benötigen auch eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Anders werden wir Dinge nicht bewegen können.
Dinge bewegen, und zwar rasch. Das will die zweiseitige Berliner Erklärung. Sie stützt sich unter anderem auf den jüngsten Bericht des Weltbiodiversitätsrates. Darin heißt es, schaffen wir es in diesem Jahrzehnt nicht, den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten, sind bald Millionen Tiere und Pflanzen ausgestorben. 40% der Insektenarten beispielsweise werden das Jahr 2030 nicht erleben, so die Prognose. Ganze Ökosysteme werden verschwunden sein. 75% der Landökosysteme und etwa 66% der Meeresökosysteme sind schon jetzt erheblich beeinträchtigt oder zerstört. Machen wir weiter wie bisher, reißen wir fast alle Nachhaltigkeitsziele des Pariser Klimaabkommens.
Je länger wir warten, desto schwieriger wird es eben gegenzusteuern,
sagt Clement Tockner, Leiter der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Auch er hat die Berliner Erklärung unterzeichnet.
Aus meiner Sicht ist der Rückgang der biologischen Vielfalt die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Erstens, einmal verloren ist immer verloren und wir wissen nicht, was ein Rückgang von 10, 20 oder 30% für unseren Planeten und schlussendlich für unser eigenes Überleben bedeutet.
Deshalb müsse jetzt gehandelt werden, um Ökosysteme zu schützen oder wiederherzustellen. Konkreter werden die Forschenden in ihren Vorschlägen allerdings nicht. Die Rede ist pauschal von der Ausweitung von Naturschutzgebieten, der Wiederherstellung von Mooren. Denkbar sei auch die Dachbegrünung in Städten. Finanziert werden sollen diese Maßnahmen aus neu eingerichteten privaten und öffentlichen Initiativen, besonders aber durch Umschichtung von Geldern. Zum Beispiel in Deutschland fließen rund 67 Milliarden Euro in umweltschädliche Subventionen für Verkehr, Energie, Landwirtschaft und Bau. Von denen könnten rund 90% abgebaut und naturgerecht umgestaltet werden, so ihr Vorschlag. Wieder fehlen jedoch handfeste Ideen der Umsetzung, die da vielleicht lauten könnten, statt Subventionen für Autobahnen lieber Radwege fördern. Auch Gerhard Hassbrunner kritisiert den eher pauschalen Ansatz der Berliner Erklärung. Der Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München hat das Papier nicht unterschrieben. Es fehlen ihm Punkte.
Alles, was in dieser Berliner Erklärung drinnen steht, ist nur zu unterstreichen. Das muss man ganz klar sagen. Das, was mir fehlt, ist der Hinweis, auch das Problem Bevölkerungswachstum ernsthaft einmal jetzt anzugehen. Wenn wir 30% aller Aktivitäten jetzt einsparen, ist das gut und richtig. Es verpufft aber in seiner Wirkung, wenn wir in 50 Jahren um 30% mehr Menschen auf diesem Planeten haben. Wir müssen parallel zu all diesen Dingen, die da drinnen stehen, auch ein tatsächlich weltweites Programm haben. Wie bringen wir das Bevölkerungswachstum tatsächlich zum Stillstand, und zwar auf eine humane Art und Weise?
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Berliner Erklärung unterzeichnet haben, hoffen, dass andere Staaten in ähnlicher Weise mitziehen. Dafür sehen sie besonders die deutsche Politik in der Pflicht. Mit der G7-Präsidentschaft sei Deutschland derzeit international in einer einflussreichen Rolle, die man nutzen müsse, sagen die Forschenden.
Die Berliner Erklärung ist ein erster Schritt. Und es wird eine lange Reise sein, die wir gemeinsam gehen müssen. Aber es geht darum, wirklich zu verhindern, dass wir in Situationen kommen, wo unumkehrbare Bedingungen einfach herrschen. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben, und wir haben nicht viel Zeit.
Beim Weltklimagipfel im August im chinesischen Kunming solle Deutschland sich also mit Nachdruck dafür einsetzen, dass bis 2030 global 30% der Land- und Meeresflächen wirksam geschützt werden und 20% renaturiert werden. Wie das genau aussehen soll, dazu gibt die Berliner Erklärung keine Handreichung. Auch steht nicht einmal fest, ob der Weltnaturgipfel in diesem Sommer überhaupt stattfindet oder mal wieder verschoben wird.
Auch wenn klar ist, das Problem drängt. Entscheidungen müssen her, wie wir die vielen unterschiedlichen Arten auf der Erde besser schützen können. Das war ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.